ging es mir nicht so gut, da war ich mehr im Gebetsteam, das hat mich auch gestärkt und ermutigt, aber es war auch toll zu sehen und zu hören, wie die Geschwister, die draußen waren, was die für Erfahrungen gemacht haben und so. Samstag ist wieder die Möglichkeit für alle die, die in den Flow rein wollen, wenn es darum geht, unseren Glauben zu bekennen und Menschen einzuladen zu Jesus, wieder mit rauszugehen. Also, werft eure Zuversicht nicht weg. Vers 35, die eine große Belohnung hat. Wenn wir diese Zuversicht, diese Freimütigkeit anwenden, nutzen, diesen Zugang zum Heiligtum, jeden Tag lernen, in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen, da brauchst du keine große Zeremonie veranstalten. Da brauchst du nicht irgendwelche Kerzen anzünden und was weiß ich, ne, Weihrauch und sonst was. Das kannst du machen, wenn du auf dem Klo sitzt. Ja, das ist so. Das kannst du machen, wenn du unter der Dusche stehst. Das kannst du machen, wenn du im Auto unterwegs zur Arbeit bist. Das kannst du zu Hause, wenn du in der Küche stehst und kochst. Das kannst du machen, egal wo und wann. Du darfst mit Freimütigkeit in die Gegenwart Gottes treten, durch das Blut Christi. Und du sollst das auch tun. Lass uns das machen. Dazu hat er uns aufgefordert hier in Vers 22, sagt er, lasst uns hinzutreten. Na, lasst uns darin bleiben. Immer wieder diese Gemeinschaft mit Gott zu suchen, darin zu bleiben. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, war Vers 23, das ist die zweite Aufforderung. Und die dritte war, lasst uns aufeinander Acht haben. Da ging es um die Gemeinde untereinander, unter uns, die Geschwister untereinander. So, und hier wird dann in Vers 35 eben diese Ermahnung, Ermutigung, diese Aufforderungen erstmal abgeschlossen, indem nochmal auf die Zuversicht vom Anfang gesagt wird, werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Es ist so schön, wenn wir dieses Vorrecht nutzen, in die Gemeinschaft mit Gott einzutreten. Wir werden schon jetzt belohnt. Aber es wird uns auch gesagt, dass unsere Beziehung zu Gott Früchte in uns hervorbringt, in uns wachsen lässt, die eine ewige Belohnung mit sich bringen. Eine große Belohnung hat unsere Zuversicht. Deswegen sollen wir sie nicht wegwerfen. Und Vers 36, denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Denn noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Und wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen haben. Das sind Zitate aus Habakuk. Und spricht davon, von dem Ende, was auf uns zukommt, den Tag, wo tatsächlich diese Belohnung auch sichtbar wird, in besonderer Weise. Und hier wird uns gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir auf die Verheißung reagieren können, die Gott uns gegeben hat. Die Verheißung der großen Belohnung, die wir durch Ausharren im Glauben erreichen. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber, und hier ist eine richtig starke Überzeugung und hier ist eine ganz starke Ermutigung, nach dem, was wir letztes Mal gelesen haben, wo doch auch eine sehr starke Herausforderungen in den Versen davor sind, wo uns gesagt wird, passt auf, das ist nicht selbstverständlich, dass wir die Gnade Gottes genießen dürfen, Es gibt einen Weg, der uns aus der Gnade herausführt. Das wollen wir nicht. Gott bewahre uns davor. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Und jetzt geht es um den Glauben. Das Wort Glaube kommt vorher im Hebräerbrief selten vor. Nicht so oft, nicht so häufig. Und jetzt kommt es in einem Kapitel 24 mal vor. Das Hohelied des Glaubens. Und er fängt an, so wie der Hebräerbrief ja auch geschrieben ist, in einem eher hochwertigen Griechisch, gebildeten Griechisch, mit einer Definition. Ja, für alle rationalen Menschen, die das lieben, eine Definition mal an die Hand zu bekommen, ist das hier immer so ein beliebter Vers. Und hier steht, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Das ist ein komischer Vers. Komische Definition. Schwierige Definition, finde ich. Nicht so einfach zu verstehen. Der Glaube ist dem Schreiber hier wichtig, weil er diesen Vers auslegen will, mein Gerechter wird aus Glauben leben. Und deswegen will er hier uns jetzt erklären, was ist der Glaube? Und er macht es aber nicht nur, dass er eine trockene Definition gibt, sondern er sagt, denn durch ihn haben die Alten Zeugnis erlangt. Und dann fängt er an, geht er durch das Alte Testament durch und zählt uns Beispiele auf, Vorbilder. Woran können wir Glauben erkennen? Wie können wir das, was er hier definiert hat, erkennen an den Personen? Aber jetzt gehen wir erstmal zu dieser Definition. Dieser Weg, die Belohnung davon zu tragen, das Leben zu gewinnen, das ist der Glaube. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit. Und dieses Wort kann auch übersetzt werden mit Grundlage oder eine andere übersetzen mit einer feste Zuversicht. Es ist wie ein Fundament. Der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Der Vers will deutlich machen, Glaube ist nicht nur so etwas wie ich vermute. Ich vermute, dass Gott gut ist. Ich vermute, dass Gott ja, vielleicht uns ewiges Leben schenkt, wenn wir mal sterben. Ich vermute, es könnte ja sein, dass es diesen Gott gibt und dass er mich liebt. Könnte sein. So ein Glaube ist das nicht. Sondern es ist eine feste Grundlage. Der Glaube ist eine feste Grundlage dessen, was man hofft. Es ist eine Gewissheit. Es ist ein festes Fundament, was nicht so leicht zu erschüttern ist. Und das ergänzt dieses zweite Wort hier noch, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Spricht davon, dass es beim Glauben schon um Dinge geht, die ich nicht auf materialistische Weise erkennen und ergründen kann. Und daran scheitern ja alle Materialisten heutzutage. Die sagen, ja, das mit dem Glauben ist ja interessant, aber das können wir alles nicht nachweisen. Das mit Gott ist ja so eine Sache, ne? Das können wir nicht nachweisen. Wir können die ganze Welt auch ohne Gott erklären. Und das, was wir noch nicht erklären können, das können wir vielleicht später mal erklären. Gott brauchen wir nicht. Das, worum es geht bei Gott, das sieht man in dem Sinne nicht. Gott selbst kannst du nicht sehen. Niemand hat Gott jemals gesehen, sagt Johannes. Wir können Gott nicht greifen, wir können ihn nicht erfassen. Er ist größer, weil er uns ja geschaffen hat. Wie sollten wir als seine Geschöpfe ihn erfassen können? Im Sinne von begreifen, einordnen, irgendwie in eine Kiste packen. So machen wir das ja. Ne? Wir ergründen etwas und dann schreiben wir ein Buch. Und in diesem Buch, was wir dann schreiben, da erklären wir dann eine Sache. Ne? was weiß ich, ein Buch über den DAX. Der DAX. Dann siehst du so ein paar Bilder und dann wird geschrieben, wie der so, na, funktioniert und was der so tut und all solche Sachen, na, wird da beschrieben. Der Mensch tut so, als ob er der Allwissende ist und genau weiß, was es mit diesem Tier auf sich hat, und dieses Tier erkläre ich euch jetzt. Und ein Stück weit ist das unsere Gottesebenbildlichkeit, zum Beispiel über die Tiere. Dass wir als Herrscher über die Tiere eingesetzt sind und wir können diesen Tieren Namen geben, wir können diese Tiere beschreiben und ergründen, erklären. Wir sind sehr begabt mit einem großen Intellekt. Aber Gott können wir nicht in eine Kiste packen. Das Buch, was uns Gott offenbar macht, ist etwas, was höher ist als mein Verstand. Und das Buch ist geschrieben durch den Heiligen Geist. Da hat sich nicht einer hingesetzt und gesagt, so, jetzt schreibe ich mal ein Buch über Gott und erkläre den Leuten mal Gott. So ist es nicht. Und es wird leider Gottes auch oft so anders dargestellt in theologischen Seminaren, in den Universitäten, wird gesagt, ja, dieses Buch, das ist eine Sammlung von Zeugnissen, wie Menschen an Gott geglaubt haben und was sie über Gott, was sie mit Gott so erfahren haben und so. Das Wort sagt etwas anderes. Es sagt, dass es Gott gehaucht ist. Das ist, die Schrift ist Gott gehaucht. Sie ist vom Geist Gottes eingegeben. Das ist das Wort Gottes. Und deswegen, wir sehen Gott nicht. Wir können ihn nicht fassen als Menschen. Und dennoch, so normalerweise als Menschen, wenn wir irgendwas nicht fassen können, dann wie wir damit umgehen, ist, dass wir uns, entweder wir fürchten uns davor, wir versuchen es wegzudiskutieren, irgendwie dann anders zu erklären, man versucht seine Erklärungen zu finden, oder man meidet das ganze Thema. Der Glaube aber ist ein anderer Weg. Der Glaube ist nämlich zu wissen, okay, dieses Unsichtbare, was sich Gott nennt, ist nicht irgendetwas, was mir Angst machen muss, sondern das ist etwas, das ist jemand, dem ich mich anvertrauen kann. Glaube kannst du und muss man auch übersetzen mit Vertrauen. Glaube ist nicht nur für wahr halten, das ist richtig, das ist so, sondern es ist auch ein Vertrauen. Und das heißt also, dass ich diesem Wesen, dieser Person, die ich nicht sehe, die ich nicht greifen kann, mich anvertraue, mich sogar ausliefere. Und ein Überzeugtsein, dieses Wort wird normalerweise im Zusammenhang mit Überführung verwendet. Wenn du überführt wirst, ich weiß nicht, jeder von uns kennt dieses Gefühl, wenn du irgendeinen Mist gebaut hast, wenn du irgendwas geklaut hast, wenn du irgendwas heimlich gemacht hast, wolltest das verbergen und dann wird es offenbar. Du kennst dieses Gefühl, was das in dir auslöst. Usch. Du kannst es nicht mehr verheimlichen. Plötzlich fällt der Vorhang, der Vorhang öffnet sich, ne, es ist alles sichtbar. Und das ist eigentlich dieses Wort. Es ist nicht mehr leugbar. Es ist nicht mehr zu leugnen. Es hat überhaupt keinen Zweck mehr zu argumentieren. Du stehst da und kannst einfach nicht anders und musst sagen, ja, es ist so, es ist richtig. So ist es. Das ist das Wort, was hier verwendet wird für das Überzeugtsein, das Überführtsein. Du kannst gar nicht mehr anders. Und das fand ich so stark, als ich darüber nachgedacht habe im Vorfeld. Wir haben ja jetzt auch Taufe am Sonntagabend. Ihr seid alle herzlich eingeladen, 19 Uhr zur Taufe zu kommen. Ist auch wieder ein Fest. Wir feiern diesen Glauben, der in das Leben von Menschen hineingekommen ist. Das ist so krass, dieser Unterschied, wenn man zurückdenkt. Ich meine, denkt doch selber an euer Leben zurück. Wo es irgendwann dieser Punkt im Leben gab, vielleicht ist es ein spezieller Tag oder ein spezieller Moment, wo ihr das tatsächlich so erlebt habt, oder vielleicht ist es auch ein Prozess gewesen, aber dass ihr plötzlich da steht und sagt, ich kann gar nicht anders als zu glauben. Klar, natürlich kenne ich Zweifel, aber ich kann eigentlich gar nicht anders. Ich glaube, das ist so eine tiefe, feste Kraft in mir. Aber ich weiß noch, dass das nicht immer so war. Es gab mal eine Zeit in meinem Leben, da war das nicht so. Das ist so irre. Dass es tatsächlich so ist, in meinem Leben, dass es diesen Glauben, dass dieser Glaube hineingekommen ist und jetzt ist er da. Und er ist so stark und so fest, so klar. Und vorher war das nicht so. Und was für ein wunderbares Geschenk das ist, dieser Glaube. Der Glaube, der mich überführt davon, dass das, was ich sehe und anfasse, nicht alles ist, sondern dass da Gott ist, der alles geschaffen hat und der... Und da kommen wir jetzt zu, was dieser Glaube alles mit Menschen anstellt und was da passiert im Leben von Menschen, wenn sie glauben. Im Vers 2 steht, denn durch ihn haben die Alten Zeugnis erlangt. Ein Zeugnis, damit kannst du sozusagen nachweisen, okay, irgendeine bestimmte Sache kannst du nachweisen. Was weiß ich, wir waren jetzt heute, war ich mit Friederike an einer anderen Schule und wir haben eben gezeigt, was ihre Leistungen sind. So, ne? Und wenn du das Zeugnis vorlegst, dann hast du ein amtliches Zeugnis, wo drin steht, so ist das. Ne? Da gibt es dann keine Diskussion drüber. Und durch den Glauben haben also schon, und hier geht es darum, um die Leute, die ihr jetzt alle aufzählt, die Alten, nicht nur wir, sondern schon viele, viele Generationen vor uns, haben Menschen geglaubt, haben dieses Zeugnis bekommen. Der Glaube in uns stellt sozusagen ein Zeugnis aus, wodurch du weißt, es gibt Gott, er liebt mich, er ist für mich, er ist mächtig, er ist stark. Paulus hat das so beschrieben, dass es die Stimme des Heiligen Geistes ist, die in uns spricht und sagt, du bist ein Kind Gottes. Und der Glaube ist letztendlich die Antwort darauf, das Vertrauen darauf, was letztendlich gewirkt ist von Gott auch. Lass uns das mal nachschlagen in Epheserbrief, Kapitel 2. Und Kapitel 2, Vers 8 sagt Paulus, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Und das ist so verrückt, wir können das so schwer gedanklich fassen, weil das sich so widerspricht. Auf der einen Seite ist doch Vertrauen etwas, was ich tue. Ich entscheide mich, jemandem zu vertrauen. Ich entscheide mich, etwas zu glauben, jemandem zu glauben. Aber, und das ist der Clou an der ganzen Sache, und das kommt in dem Kapitel dann auch in Kapitel 11 vor, wann glaube oder vertraue ich einem anderen denn? Wenn er vertrauenswürdig ist, wenn er sich als treu, wahrhaftig, glaubwürdig erweist, dann kann ich fast gar nicht anders als ihm vertrauen. Dann ist das eine logische Folge, wenn mir jemand sein Vertrauen oder mir seine Treue erweist, dann ist mein Vertrauen, mein Glaube letztendlich nur eine Wirkung, eine Auswirkung von dieser Treue, von dieser Zuverlässigkeit des anderen. Insofern verstehe ich, dass hier die Gnade Gottes, die er uns schenkt, sein gnädiges Erretten, ja, ein Lebensretter, der mich aus dem Wasser gerettet hat, wenn ich das nächste Mal schwimmen gehe und sehe, na, Stefan steht da wieder, der hat mich schon letzte Woche da rausgezogen, da kann ich beruhigt ins Wasser gehen und schwimmen gehen. Selbst wenn ich diesmal wieder untergehe, ich weiß ja, der Stefan ist da. Die Erfahrung habe ich gemacht. Er hat mich gerettet. Wie soll ich ihm da nicht vertrauen? Okay, dann gehen wir nochmal zurück zu Hebräer 11. Und wir haben durch den Glauben Zeugnis. Wir haben ein Zeugnis für uns selber, was du dir selber immer wieder angucken kannst. Wenn du darüber zweifelst, ob du in Religion eine Eins hast, in Glauben eine Eins hast, dann hol dir das Zeugnis raus, was du hast. Das Zeugnis, was in dir ist. Der Schreiber hatte schon vorher gesagt, in Vers 32 von Kapitel 10, gedenkt aber der früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, viel Leidenskampf erduldet habt. Hier zählt er auf, wie sie gelebt haben im Glauben in der vorigen Zeit. Gott sagt zu uns, wenn du irgendwie in einer schwachen Periode bist, wo es mit dem Glauben nicht so stark ist, wo du hin und her wankst, wo du angefochten bist, dann gedenke doch an die früheren Tage, wo du stark im Glauben gewandelt bist. Denk dran, das ist dein Zeugnis, was du hast. Durch den Glauben hast du viele Dinge getan und erlebt und bist da durchgegangen, hast Dinge ertragen, hast verschiedenste Erfahrungen gemacht. Blick doch darauf zurück und denke daran, wirf die Zuversicht nicht weg, weil das eine große Belohnung hat. Auch jetzt in dieser Phase, wo es dir schlecht geht im Glauben, wo du vielleicht am Wanken bist. Hol dir dieses Zeugnis raus. Und dieses Zeugnis, nicht nur dein Zeugnis, sondern er zählt jetzt die Zeugnisse der Alten auf. Ja, der Glaube ist nicht nur in deinem Leben eine Kraft, sondern der ist schon für viele, viele, viele Hunderte, Tausende, Millionen Menschen eine Kraft gewesen, die sie nicht nur im Leben, sondern auch im Sterben bewahrt haben, hat und ins ewige Leben geführt hat. Guck dir diese Zeugnisse an. Und diese Zeugnisse sind für dich, für mich, eine Glaubensstärkung. Die sollen uns aufzeigen, wie großartig unser Gott ist. Dass wir seine Treue sehen und dadurch wieder Vertrauen gewirkt wird in uns, dass wir wieder Vertrauen setzen in ihn. Und gleichzeitig sind die Zeugnisse, die wir haben, die Sachen, die wir mit Jesus erleben, die wir im Glauben, in einem Leben im Glauben erfahren, sind Dinge, die wir weitergeben können, durch die wir andere ermutigen können. Geschwister, aber auch Menschen draußen in der Welt. Unser Zeugnis ist so stark, wenn wir rausgehen und evangelisieren und das Evangelium verkünden, haut das Menschen um, wenn sie nicht nur hören, okay, der erzählt da irgendwas vom Pferd, sondern das hat der selber erlebt. Ich sehe es an meinen eigenen Kindern. Ja, die kennen das alles mit den ganzen Bibelgeschichten und so weiter und so weiter. Haben sie schon oft gehört. Früher fanden sie das auch spannend und schön. Ne? Aber na, das ist ja irgendwann, ist das ja auch so eine Gewohnheit, ist das alles so bekannt und gewohnt. Aber wisst ihr, wo ihre Ohren total riesig werden, wenn wir anfangen zu erzählen, was wir mit Gott erleben oder erlebt haben? Da wird es richtig so, uff, was, echt? Deswegen sind diese Zeugnisse des Glaubenslebens wichtig. Okay, lesen wir mal weiter hier. Vers 3. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Okay, hier geht es also, er fängt mit der Schöpfung an. Er fängt vorne an, 1. Mose. Und hier geht es noch nicht um ein Glaubenszeugnis eines dieser Alten, sondern es geht hier um was Universelles. Er spricht ja auch von wir. Durch den Glauben verstehen wir, alle, die wir glauben. Und das ist ja so irre. Ne? Wenn du mal Evolutionistiker warst, oder wie man das nennen muss, oder Materialist, und jetzt zur Überzeugung gekommen bist, dass Gott der Schöpfer ist, dass diese Welt tatsächlich gemacht worden ist von einem Schöpfer, dass sie nicht aus sich selbst heraus entstanden und sich entwickelt hat, aus irgendwie, aus welchen, was auch immer sie dazu getrieben haben mag, die Materie sich irgendwie so zu entwickeln, dass sie dann plötzlich irgendwie Leben hervorbringen soll, und keine Ahnung, wie sich Evolutionisten das wirklich vorstellen können. Und das ist auch wieder so ein Ding, ne? Bist du zu dieser Überzeugung, zu diesem Glauben gekommen, dann kannst du eigentlich, wenn du zurückblickst, kannst du das gar nicht mal vorstellen. Wie kann man allen Ernstes das wirklich so vertreten? Warum kann man nicht sehen? Und das ist das, was Paulus hier schreibt in Römer 1. Lass uns mal da auch mal einmal schnell hingehen. Römer 1, Vers 20, sagt Paulus. Denn Gottes unsichtbares Wesen, unsichtbar ist sein Wesen, wie der Hebräerbrief sagt, ist nicht zu sehen, wir können es nicht erfassen, fassen. Sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit der Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Hier wird eigentlich auch das Wort wahrgenommen, ist eigentlich dieses Wort erkennen, verstehen, mit dem Verstand richtig einordnen. Das Krasse ist, dass sozusagen durch dass eine Entwicklung, die Wissenschaften eine Entwicklung genommen haben, die so nicht immer gegeben war. Über viele Jahrhunderte hinweg hat Wissenschaft richtig tiefgehend geforscht, ohne dabei Gott zur Seite zu legen. Hat immer auch wirklich tiefgläubige Wissenschaftler gegeben. Und gibt es bis heute. Du musst nicht, nur weil du intensive Naturforschung betreibst, musst du Gott ad acta legen. Nein, muss man nicht. Da laufen unheimlich viele draußen rum in dieser Zeit, die sagen, das ist so, man kann das nicht machen. Wenn man ernsthafter Wissenschaftler ist und intensiv forscht, dann muss man Gott rausschmeißen. Nein, das ist nicht so. Die Art und Weise, wie natürlich Wissenschaft betrieben wird, unter welchen Voraussetzungen Wissenschaft, das ist ganz bewusst seit dem 19. Jahrhundert, ein Forschen so, als ob es Gott nicht gäbe. Ein Forschen unter der Prämisse des Materialismus. Aber das heißt nicht, dass diese Prämisse auch die Wahrheit ist. Paulus sagt, wenn du mit offenen Augen durch diese Welt gehst und nicht in der Schule schon und von Kindesbeinen an durchs Fernsehen und was weiß ich indoktriniert bist, mit Millionen von Jahren und was weiß ich, wenn du als Mensch mit offenen Augen durch diese Welt gehst, dann kommst du darauf, dass etwas Göttliches da ist, was hinter diesem ganzen Gemachten, hinter dieser Schöpfung steht. Das ist einfach unfassbar, diese Schöpfung ist unfassbar. Unfassbar groß, das Universum, das ist wenn man sich mit dem Universum befasst und sich das anguckt, das ist einfach nicht zu fassen. Na, auch diese Erfahrung, die wir ja auch als Menschen machen, jetzt zuletzt hier diese Meteoritenhagel, der da runterkommt auf Russland, ne? Und du hast keine Chance. Ne? Wenn dieser Asteroid da so ein paar 10.000 Kilometer bisschen näher an uns rangekommen wäre, dann wumps. Ja, haben wir keine Chance. Wir sind platt gedrückt alle. Ne? Wie irgendwie, wenn ich hier so auf so einen Ameisenhaufen trete oder so. Ne? Die Ausmaße des Universums sind so mächtig, so riesig. Allein schon die Sonne, wenn du dir versuchst, die Sonne, ich kann mir die Sonne nicht vorstellen. Ich kann mir die Sonne nicht vorstellen. Man kann ja noch nicht mal reingucken. So, mit einem normalen Auge. Unglaublich. Und dieser Feuerball, der hat genau, das ist genau die richtige Entfernung, sodass hier das warm ist, aber nicht zu warm, aber auch nicht zu kalt. Dass durch diese Sonne wird so viel Energie hier auf diese Erde geliefert, sozusagen, dass das Leben pulsieren kann, dass es alles am Laufen ist. Und dann sind da so viele kleine Lebewesen wie wir jetzt hier, so, ne? Wie gesagt, noch viel, viel kleinere Ameisen oder noch viel, viel größere, so ein Blauwal. Ich kann mir auch so ein Blauwal nicht vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Also, ich kann es mir schwer. Also, ja, natürlich habe ich was, ich habe das im Fernsehen gesehen. Ich habe auch gehört, dass der so groß ist wie hier dieser Raum. Aber richtig, dann ist. Ein Lebewesen ist. Das ist Wahnsinn, ne? Ja, das ist doch Wahnsinn, diese Schöpfung, das ist doch krass. Wie kann man glauben, dass das alles so aus sich selbst heraus, das ist doch völliger Irrsinn. Und dann dieses Wunder des Menschen, der sich das alles anguckt und darüber nachsinnt und nachdenkt und das erforschen kann und so ein kleines Mini-Wesen auf irgendeinem komischen kleinen Planeten irgendwo in diesem riesen Weltall kann sich das alles angucken und darüber seine Gedanken machen. Das ist irre. Das ist irre einfach. Aber dann stehst du wieder an diesem Punkt des Entscheidens, des, ja, dich ausliefern, Vertrauen. Ich sehe, dass das unglaublich ist. Und kann ich mich anvertrauen dieser Macht, die hier am Wirken ist? Dieser Person, die sich dadurch offenbaren will? Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Das wird uns überliefert von den Alten. Das ist von Gott eingegeben, das Wort Gottes, das uns am Anfang sagt, die Welt ist geschaffen dadurch, dass Gott gesprochen hat. Und durch den Glauben macht das Sinn. Das macht total Sinn. Dass Gott gesprochen hat und es wurde. Sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Es ist aus dem Nichts heraus hat er das geschaffen. Das haben Wissenschaftler, die eben diese materialistische Sicht haben, lange irgendwie angezweifelt und gesagt, die Welt besteht schon immer. Das gibt es, ne? Diese Evolutionstheorie hat sich so weiterentwickelt, dass Anfang des letzten Jahrhunderts bis fast noch bis zur Mitte des letzten Jahrhunderts wurde angenommen, das Universum besteht ewig. Und dann sind sie mit ihren Forschungen dann auf diese ganze Sache gekommen, ja irgendwie, das sind so viele. Und dann wurde langsam die Urknalltheorie entwickelt. Ja, es gibt irgendwie sowas wie so einen Anfang. So ein unglaubliches Anfangsereignis muss es gegeben haben. Und was davor ist, das versuchen sie dann auch noch zu ergründen, die Physiker irgendwie, aber versuchen dann durch, was weiß ich für unglaubliche Forschung,
dahinter zu kommen, hinter diesen Urknall, und kommen da kaum oder haben da eigentlich kaum irgendwie irgendwelche Erkenntnisse, die da sammeln können. Das Wort Gottes sagt uns, Gott hat gesprochen. Und aus dem Nichts ist das, aus dem, was nicht sichtbar ist oder nicht deutlich ist, ist das Sichtbare geworden, ist die Materie geworden. Zuerst ist der Geist, dann die Materie. Wir müssen uns klar machen, die Wissenschaft, die wissenschaftliche Weltsicht, wie sie hier heutzutage verbreitet wird, behauptet das Gegenteil. Geist ist eigentlich eine Folge von Materie. All unsere Überlegungen, Hirnforscher versuchen nachzuweisen, okay, Realita ist die körperliche Reaktion oder die Reaktion im Körper gehen dem, was im Hirn da vorgeht, voraus. Versuchen sie irgendwie nachzuweisen. Durch irgendwelche Versuche und Messungen von Hirnströmen und so weiter. Aber da sie nur die Materie betrachten, und sie können das auch letztendlich nur, können sie letztendlich nicht hinter dieses Geheimnis kommen. Wenn ich mit der Prämisse arbeite, Materie und sonst nichts, dann kann ich auch immer nur zu dem Ergebnis kommen, Materie und sonst nichts. Gott sagt hier, es ist umgedreht. Zuerst der Geist, dann die Materie. Und deswegen sagt uns das Wort Gottes auch, dass wir, es spricht uns zu, dass wir über die Materie, herrschen können. Dass wir nicht Sklave der Materie sind, Sklave unserer Triebe, sondern dass Gott uns befähigt und mächtig macht durch seinen Geist, wenn er uns lebendig macht, dass wir darüber triumphieren können. Das ist dieses Bild von dem Menschen als Dreieinigkeit, sage ich mal, von Geist, Seele und Leib. Und der Mensch, der sich von Gott abgewandt hat, der Sünder, hat einen Totengeist. Und die Seele ist schwach und lässt sich hin und her treiben durch Materie. Letztendlich wird das Ganze, wird mein Leben bestimmt von meinen körperlichen Gegebenheiten. Das, was Gott uns schenkt, ist, dass er unseren Geist lebendig macht, wenn wir von neuem geboren werden. Sodass er uns eine Kraft gibt, dass wir nicht mehr getrieben werden müssen von unseren körperlichen Bedingungen. Wir können überwinden. Menschen können vielfach überwinden das, was in ihnen körperlich angelegt ist. Manches können wir nicht überwinden. Vielfach sind wir doch immer noch in diesem Leib. Paulus sagt auch, ich bin in diesem todverfallenen Leib. Aber er spricht auch von dem Geist Gottes, der uns gegeben ist, durch den wir über das, was uns, ja, wo wir uns getrieben sehen, uns selbst getrieben sehen von uns selbst, wo wir darüber triumphieren können. Okay. Ja, lass uns zum Abschluss da in Römer 7 einmal kurz gucken. Dass ihr merkt, dass ich hier nicht nur irgendwie willkürlich irgendwas erzähle. Vers 18 von Kapitel 7. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich finde also das Gesetz, dass bei mir, da ich das Gute tun will, nur das Böse vorhanden ist. Denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Ohne den Geist Gottes bin ich ein Leib des Todes, heißt ein Ausführungsorgan des Todes. Und dann sagt er aber, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und dann in Kapitel 8 spricht er vom Geist Gottes, der uns gegeben ist, durch den wir getrieben werden. Vers 10 von Kapitel 8, ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot, der Sünde wegen. Und das bedeutet, dass unser Leib, den wir haben, tatsächlich noch, er ist in Tod verfallen. Der wird nicht in den Himmel kommen, so wie er ist. Aber hier steht, der Geist aber ist Leben, der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Wir haben diesen Geist empfangen, den Geist Gottes, wenn wir gläubig geworden sind, durch Jesus Christus. Und dieser Geist macht uns fähig, das Fleisch zu überwinden. Derjenige, der aus der Geist ist, Gott ist Geist, er hat das Sichtbare, die Materie geschaffen. Er ist Herr über die Materie. Und dieser Gott hat seinen Geist uns gegeben, damit wir Herr über die Materie sind, über das, was unseren alten Menschen ausmacht. Und durch den Geist sollen wir die Handlungen des Leibes töten. Das heißt, das ist eine aktive Kraft, dieser Geist Gottes. Und wir dürfen diesen Geist im Glauben zum Einsatz bringen in unserem Leben. Gut, lass uns beten zusammen. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir dafür, dass du uns zum Glauben gebracht hast, durch deine Treue, durch deine Liebe, durch deine Hingabe. Danke dafür, dass wir gerettet worden sind, dass du uns gerettet hast, aus der Finsternis ins Licht geführt hast und dass wir ja, diesen kostbaren Schatz haben, dass wir Glauben haben, dass wir ein festes Fundament in unserem Leben haben. Danke, dass dein Geist uns bezeugt, dass wir deine Kinder sind. Danke dafür, dass wir dieses Vorrecht haben, dieses Zeugnis in uns. Und danke, dass wir aber auch das Zeugnis deines Wortes haben, das Zeugnis auch von vielen anderen Menschen, die geglaubt haben. Jesus, und wir danken dir auch dafür, dass du ja, als unser Schöpfer uns auch erfüllst, befähigst, ja, über die Materie, über das, was uns ausmacht als Menschen, leiblich, dass du uns fähig dazu machen willst, mehr und mehr auch durch deinen Geist dazu führen willst, dass wir nicht mehr davon getrieben sind, von unseren Lüsten und Unlüsten und von unseren Befindlichkeiten, Jesus, sondern dass wir getrieben sind von deinem Geist. Wir danken dir dafür, dass du uns dabei helfen willst, dass du uns dahin führen willst. Wir loben und preisen dich und danken dir, dass wir ja, dieses Geschenk von dir empfangen haben. Segne du uns jetzt auch. Amen.